Zwar symbolisierten die Pyramiden, ähnlich wie später bei Mayas und Azteken, jenen kosmischen Berg, über den der Verstorbene jeweils zur Gottgleichheit emporstieg, trotzdem lauerten auch hier allerlei Hindernisse, allen voran das Wägen des Herzens, sprich der guten und der bösen Taten.
Lange waren die Ägypter die einzige Kultur im Orient, in deren Vorstellung das Jenseits im Himmel angesiedelt war, wenn auch nicht für jeden zugänglich. In den nördlichen und östlichen Nachbarkulturen dagegen glaubte man, dass sich das Danach ausschließlich dort abspielte, wo man die Toten begrub, unter der Erde.
So begibt sich Gilgamesch, der Held des babylonischen Zentralmythos, auf seiner Suche nach Unsterblichkeit.
Zur düsteren Behausung, zum Weg, von dem keiner wiederkehrt, zur Wohnung, in der Staub den Hunger stillt.
Finstere Gefilde, in denen die Verstorbenen trostlos dahindämmerten, beherrscht von düsteren Regenten, deren Macht die übrigen Götter nichts entgegenzusetzen wussten. Jene Schattenwelt, von den Sumerern Aralu genannt, von den Germanen Hel, von den Altisraeliten Sheol, war es, die letztlich das Anschauungsmaterial für die nachchristlichen Ausschmückungen der Hölle lieferte.
Und noch ein Synonym für Unterwelt etablierte sich nördlich des Mittelmeers, der Hades. Für diesen allerdings gab es einen Hoffnungsschimmer. So schrieb der Versdichter Homer im 8. vorchristlichen Jahrhundert:
Glücklich zu preisen ist der unter den Menschen, der die Mysterien gesehen. Wer aber daran nicht teilhat, wird sich dereinst nie derselben guten Dinge in der Finsternis erfreuen.
Zweck der Mysterien, wie sie zu jener Zeit in Griechenland stattfanden, war es, den Tod zu üben. Und damit sich die Toten zum gegebenen Zeitpunkt an all das erinnerten, was sie dabei erlebt und gesehen hatten, gab man auch ihnen hier und dort Schriftliches mit ins Grab.
Zur dir bestimmten Stunde wirst du eingehen in den Hades. Zur Rechten liegt eine Quelle, daneben ragt eine weiße Zypresse. Geh nicht zu nah an die Quelle, sprich erst zu den Wächtern, ich bin der Sohn der Erde, gebt mir frisches Wasser.
Indes kam dem prominentesten Wächter des Hades, Cerberus, griechisch Kerberos, eine ganz andere Aufgabe zu. Hatten die Toten erst einmal die Pforten des Hades durchschritten, so sollten sie mit allen Mitteln davon abgehalten werden, je wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren.
Es war wohl jene archaische Angst vor Wiedergängern, wie sie Jahrtausende später die Vampirgeschichten der Neuzeit motivierte, die den antiken Autoren bei der Beschreibung des Höllenhundes die Feder führte.
Dieses Untier hat 3 Hundsköpfe mit grässlichen Rachen, aus denen giftiger Geifer trieft. Ein Drachenschwanz hängt ihm vom Leib herunter und das Haar der Köpfe und des Rückens bilden zischende Schlangen.
Im Laufe der Jahrhunderte begann man indes auch auf dem Peloponnes die Dinge entspannter zu sehen. Analog der Vorstellung im Alten Testament:
Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens.
Glaubte man zunehmend, dass die Seele den Körper beim Tod auf demselben Weg wieder verlässt. Nicht zufällig waren die griechischen Worte für Seele, Psyche oder Pneuma gleichbedeutend mit denen des Atems, ähnlich wie später die lateinischen Begriffe Spiritus und Anima.
Zugleich bildete sich eine erste philosophisch-religiöse Bewegung, Orphik genannt, die der Seele eine vom Körper losgelöste Fortexistenz zuschrieb und die man deshalb wohl als Vorläufer aller späteren westlichen Grenzwissenschaften oder Geheimlehren bezeichnen kann. Auch Platon ließ sich von der Orphik beeinflussen. So nahm er an, dass die Seele nach dem Tod einer Weggabelung begegne, von der aus sie
entweder zur Glückseligkeit oder zur quälenden und beschwerlichen Wiedergeburt gelange.
Entscheidend dafür, welchen Weg die Seele einschlage, sei der Grad an lebenslanger geistiger Schulung.
Eine Vorstellung, die wohl nicht zuletzt durch die indischen Religionen beeinflusst war. Auch hier, im Hinduismus ebenso wie im Buddhismus oder Jainismus, entscheidet bekanntlich das lebenslang angesammelte Karma darüber, ob die Seele als Tier, als Pflanze oder als Mensch wiedergeboren wird oder ob sie idealerweise schließlich im Nirvana aufgeht. Es gibt unzählige philosophische und religiöse Vorstellungen vom Danach, Zahlreiche Propheten und Religionsstifter müssen hier unberücksichtigt bleiben. Wie Zarathustra oder Mani, deren visionäre Jenseitsvorstellungen lediglich Variationen des bereits Gehörten enthalten. Ähnlich verhält es sich mit jenen Glaubensrichtungen innerhalb der Weltreligionen, wie etwa der islamischen Sufisten, deren Lebensführung darauf gerichtet ist, sich durch Askese Gott zu nähern, sprich den Tod zu Lebzeiten zu üben.